You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Was hast du gemacht?
Ja, ich werde alt, was soll ich sagen?
Ja, lava.
Ich habe eine bestimmte...
Wie alt bist du jetzt, Ruben? 46?
47. Also ich komme langsam ins Alter, da klebt der Hoden am Oberschenkel.
47, ey, ich lach mich tot. Ey. 12 Jahre.
47, ja.
12 Jahre.
Ist gestern beim Training passiert. Montag beim Training passiert. Das habe ich zweimal im Jahr. Hm. Das ist ISG-Gelenk.
Ja.
Und ist aber ein bisschen besser. Also das hatte ich im Sommer schon mal, das war aber bedeutend schwieriger. Nee, ich hatte doch vor 11 Jahren letzte Mal Capoeira.
Naja, okay.
Und dann ist die Gruppe auseinandergegangen und am Montag kommen zwei ehemalige Schüler rein.
Mhm.
Ich so, ach du Scheiße, ey, sahen genauso aus wie vor 11 Jahren. Stellt sich heraus, dass beide mal eben in der Zwischenzeit, das heißt, ich wusste halt schon ja am Anfang, dass die da ein Studium hatten, mal eben Ärzte sind, ne? Die eine ist schon Oberärztin, der andere ist Arzt hier in Herten, die andere in Herne, Wanne Eike.
Mhm.
Ja, die wollen jetzt wieder mitmachen und erst einmal im Kreis und direkt Gas gegeben und wie auf Knopfdruck war alles da. Natürlich kommt dabei nicht mehr so hoch. Ja, und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich jetzt auch rein. Ne? Dann bin ich rein, dann habe ich mit ihr so ein bisschen und dann bei ihm wollte ich das Bein hoch und dann auf einmal habe ich wieder so ein...
Ja, du bist so ein Otto, ey.
Ja, was soll ich machen? Falsche Bewegung. War ja. Aber auch, ich habe mich aber nicht richtig gut aufgewärmt.
Ich wollte gerade sagen, ey, da haben wir uns nicht warm gemacht. Ey, wir hohen Gurte brauchen das ja nicht.
Ja,
ne?
Ja.
Da passiert die meiste Scheiße.
So. Komme ich nach Hause, sagt meine Frau ja auch. Ne? Wolltest du einen auf jung machen? Ich sage, das hat damit gar nichts zu tun. Das mache ich dir locker. Das war ja noch nicht mal...
Das mache ich dir locker, machst du eben nicht?
Doch, eigentlich schon.
Aber ja, nicht, jetzt
ja,
nicht mehr.
Halt eine falsche Bewegung, mein Gott. Herzlich willkommen
zu einer weiteren Folge
Ruf
der
Hyäne.
Euer.
Ich muss jetzt immer dazwischendurch so viel schneiden, ne? Wenn ich immer Wort für Wort mache. Kampfsport.
Podcast.
Ja.
Wie ist es?
Selber?
Ja, geht.
Muss, ne?
Ja, geht. Also, ne?
Ja.
Also, und sonst?
Es läuft, ne?
Gehen wir mal.
Und sonst zu Hause?
Zu Hause geht.
Ne? Das hatten wir übrigens schon bei der letzten Folge. Ich blicke auch nicht mehr durch. Wir hatten leider die Folge, die wir jetzt heute versuchen, dieses Thema wieder aufzugreifen. Hatten wir letzte Woche schon. Aber das Gerät hat nicht aufgenommen. Es hat den Ordner angelegt für die Audiodatei.
Ja, ja.
Ich habe auch das ganze Videomaterial, aber ich wollte gestern schneiden, ging nicht.
Der Gerät, der kann... Der schwitzt nicht, aber der Gerät kann nicht aufnehmen.
Deswegen auch nochmal ein Dank an dir, weil als ich dir das geschrieben oder als ich dir gesagt habe, an dich, die Audioaufnahme ist nicht mehr da, hast du sofort gesagt, ja, dann machen wir eine neue.
Ja, was denn sonst?
Ja.
Geht doch nichts. Man braucht man sich nicht drüber aufregen. Ne? Macht ja keiner mit Absicht. Ne? Jetzt willst du mich jetzt unbedingt hier noch öfter sehen. Ne?
Ja, wir wollen, die zweite Folge im Jahr haben wir ja angekündigt, wollen wir Kampfsport technisch wieder ganz steil nach vorne gehen. Und in der heutigen Folge habe ich in der letzten Aufnahme auch schon gesagt, lehne ich mich so ein bisschen zurück, weil...
der Ruf wird rücken.
Ja, weil der Chris hat da ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich würde sagen, wir gehen das Stück für Stück, so wie wir das letztens gemacht haben.
So machen wir das.
Es geht, wie der Titel schon verraten hat, um Kickboxen. Und ich werde jetzt nicht so tun, als die Sachen, die er mir jetzt gleich erzählt, dass ich sage, wow, wusste ich gar nicht. Habe ich aber bei der ersten Aufnahme wirklich zum Teil nicht gewusst und da gehe ich dann gleich drauf ein. Ich muss dazu sagen, bevor wir starten, ich war in den Anfang 90ern absoluter Weltmeister im Kickboxen. allerdings auf den Amiga 500. Und da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen. Panzer Kickboxen.
Panzer
war ein Franzose, ne?
Spanier.
Spanier, genau.
Ein guter spanischer Kickboxer.
Spanischer Kickboxer. Und für mich war das geilste Spiel damals.
Hatte ich leider nicht.
Aber du hast es schon mal gespielt?
Ich hab's nicht. Das gab's auch für einen Commodore, glaube ich.
Das kann gut sein, ja.
Ey, warte mal, was für Commodore? Wie hieß das Ding? Nee, Atari.
Nee, für Atari gab's nicht, glaube ich nicht.
Für einen Atari? Gab's nicht?
Nee. Also ich glaube.
Vielleicht war ich mal irgendwo. Amiga. Also Panzer Kickboxen, das gab's. Also Panzer geschrieben, ne? Mit Z. Ja. Ne? Mit ZA am Ende. Boah, ich weiß nicht, wie der gute Mann. Jetzt hätte man sich natürlich in der Woche schlau machen können, aber.
Wir wollen ja auch nicht über das Computerspiel reden.
Nee, aber der war schon in den 90ern war der gut weit vorne, was Kickboxen betrifft.
Und die 90er war auch, kommen wir gleich zu, auch so, glaube ich, die Blütephase. In den 80er, 90er,
auf jeden
die Blütephase
Fall.
Mit Jean-Claude Van Damme, der Kickboxer.
Naja, wo das dann filmisch dann so ein bisschen aufbereitet wurde. Aber
ich habe mir aber heute nochmal so.
Rein sportlich war es auf jeden Fall Hochkonjunktur, ja.
Ich habe mir aber heute nochmal so die Gedanken gemacht, auf dem Weg hierhin. So der klassische Kickboxer, ich weiß nicht, ob es den immer noch so gibt, der klassische Kickboxer, wenn ich jetzt einen Kickboxer malen müsste, wäre quasi in diesen geilen Satinhosen.
Mit der langen Hose, klar.
Braun gebrannt, vielleicht so ein bisschen Fokuhila, leicht so blondierte Strähnen drin.
Hast du den Film gesehen, den ich zu meinem Junggesellenabschied gesehen habe, der Fickboxer?
Nein.
Der sah so aus.
Ja. Aber das ist so der klassische Kickboxer früher gewesen, oder?
Gab's tatsächlich, ja.
Auf die Hosen kommen wir gleich noch.
Ich glaube, Michael Kur, wenn er hier zuguckt oder zuhört, ne, Michael Kur war auch so einer mit so blondierten Haaren.
Ja, das ist so der klassische Kickboxer. Ich meine, bei Panzer. Bei Panzer Kickboxen oder dem Spieler war das ja auch. Also du hattest ja einen dunkelhaarigen und einen blonden, die blaue und die rote Hose.
Ja, genau.
Und
der Klassiker, blau-rote Ecke, ne?
Ja. Aber das Spiel war schon so. Du musstest ja auch trainieren. Du musstest ja deine Ausdauer trainieren, du musstest deine Schlagkraft trainieren, Seilchen springen am Boxsack und so. Und dann hinterher, wenn du wirklich deine Balken oben voll hattest, da hatte keiner eine Schnitte.
Ja.
Auch mit der Backfist und so, alles dabei. Der Kick von oben nach unten, ich vergesse den immer, wie der heißt.
Axe-Kick.
Ja, aber, surprise, surprise, Kickboxen kommt aus den
USA.
USA, was ich nicht wusste.
Also,
bin ich ganz ehrlich. Ich habe wirklich immer so gedacht, es kommen aus dem Savate.
Savate-Boxen,
aus dem Französischen, so eine Mischung mit England zusammen, aber nee. Ja. Aber fangen wir an, von der Chronologie her.
Also Chronologie, wie man sich natürlich denken kann, ist Kickboxen aus den schlagenden Sportarten, so wie Taekwondo, Karate, Kenpo, Thai-Boxen entstanden.
Ja.
Seit dem 16. Jahrhundert tatsächlich existiert Muay Thai, ne, als Thai-Boxen, weil damals noch Siam, ne, das heutige Thailand, als relativ kleines Land, aber sehr wehrhaftes Land, tatsächlich von vielen anderen Ländern, Nachbarländern, immer übernommen werden sollte. Und die in den Kriegskünsten, und dazu gehörte dann auch eben dieses Hand-to-Hand-Combat, ne, und da war Thai-Boxen eben immer ganz weit vorne. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, und das ist dann meine Meinung, und das gibt es ein paar Bücher, die das dann natürlich auch so, ist von der Logik her, mit Knietechniken und mit Ellbogentechnik ist halt, wenn du ein relativ schmächtiger Mensch bist, die Siamesen waren halt.
Gibt es da nicht auch Katzen von Siamesen?
Siamkatzen gibt es auch.
Siamkatzen.
Ja, sind sehr, Siamkatzen sind sehr.
Siamesische Zwillinge, ne? Hat damit auch was zu tun? Nee, ne?
Vielleicht waren die ersten siamesischen Zwillinge tatsächlich aus
Siam.
Aus Siam. Also ehemals Siam, heute Thailand. Seit dem 16. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert verbreitet sich Karate systematisch. Das heißt, es gab dann irgendwie, ich weiß noch nicht, ob es diese Gürtelsysteme gab, aber auf jeden Fall wurde es dann wahrscheinlich stilmäßig weitergereicht.
Ja. Ne?
Und in den 40er Jahren, in den 1940ern, es war Krieg, Indochina, sprich hier der ganze asiatische Raum, da waren halt viele Europäer dann, in dem Falle auch viele Amerikaner, Okinawa, Amerikaner in Vietnam und später dann natürlich noch, haben die Amerikaner diese asiatischen Kampfkünste in die USA gebracht. Also in einem größeren Weg, als wenn jetzt mal irgendein Japaner zum Beispiel nach USA gereist ist, emigriert ist von mir aus und da gearbeitet und nebenbei ein bisschen Karate gemacht hat. Dann verbreitet sich dann ab den 1940ern tatsächlich großflächiger in der ganzen Geschichte. In den 50ern ist das erste Mal, passierte das erste Mal, dass Karateka, und Karate war damals mit dem Taekwondo, nehme ich mal an, aber die sprechen im Internet fast nur von Karate, aber ich denke, Taekwondo war da auch nicht so weit weg. In den 50ern haben die tatsächlich erstmal die traditionellen Techniken mit Vollkontakttechniken mal gemischt. Und mal, wahrscheinlich um in Kämpfen haben sie mal gesehen, welche Dinge funktionieren und welche Dinge funktionieren mal so gar nicht. Ne?
Jetzt muss man mal sagen, ne? Ich glaube, Thailand, gerade so Muay Thai und so, also auch die ganzen asiatischen Länder, die sind ja dann alle auch so ein bisschen im Zugzwang. Ne? Ich denke mal, erstes war so Karate, was so aufkam, ne? Dann
ja.
So ein bisschen 16. Jahrhundert Muay Thai, dann Taekwondo und solche Sachen. Da bist du ja schon so, wo du sagst, jetzt müssen wir mal ein bisschen aufholen. Ne?
Ja, aber der Informationsfluss war erstmal im 16. Jahrhundert noch nicht so.
Das habe ich mir sowieso immer mal die Frage gestellt, wie das früher so vonstatten gegangen ist.
Ja, das war schon so, dass Leute sie einfach weitergewandert sind und dann einfach die Sachen weitergetragen haben über solche Geschichten oder dann irgendwelche Leute gehört haben, da wohnt ein toller Kämpfer, geh da mal hin, guck dir das mal an. Ja. Und dann, darf ich von dir lernen, so in der Geschichte. Oder wie viele Leute ins Shaolin-Kloster gegangen sind, dann um Kung-Fu zu lernen. Mhm. Ne? Beim Thai-Boxen ist es halt so, Thailand ein relativ kleines Land, relativ abgelegen, nicht zentral, hatte jetzt nicht so großartig Dinge zum Exportieren, ne? was man in der Welt so brauchte. Die sind so relativ lange für sich geblieben. Und der Thailänder ist ja da auch ganz, ganz bescheiden, the hardest sport on earth.
Ist das so?
Wir haben damals ein T-Shirt von unserem Trainer bekommen, das war Hardest Sport on Earth. Fand ich schon richtig geil. Weil das ist auch mit einer der härtesten Sportarten überhaupt. Das ist einfach so.
Neben
Lettwei, ja. Lettwei, die machen halt Kopfstöße dazu.
Für mich ein Tacken härter. Aber
naja.
muss man mögen. Ne?
Ja, ja. Das ist anders halt. Ne?
Ja.
Man wollte halt ein Alleinstellungsmerkmal haben, denke ich jetzt mal. Weil eigentlich ist es Thai-Boxen mit.
Mit Kopf.
Mit Kopf.
Ja.
Mit Köpfchen.
Jetzt kommt noch einer um die Ecke und sagt, komm, Knie in die Nüsse.
Ja, kannst du ja, aber die haben ja, also mein Tiefschutz kann halt ab.
Ja.
Der ist aus Metall. Das ist also gut. Kann halt ab. So, in den 70ern dann, ne? Beeinflusst das Muay Thai im asiatischen Raum, besonders in Japan, die ganze Entwicklung ein bisschen positiver oder nimmt mehr Einfluss in der ganzen Geschichte. Und dann entsteht eigentlich das Kickboxen. Noch nicht so, wie wir es heute kennen, aber in einer ähnlichen Form.
Aber in Japan, oder?
In Japan.
Okay.
1974 gibt es dann den Vorläufer des amerikanischen Kickboxens und das nannte sich dann die PKA, die Professional Karate Association. Die haben dann angefangen, tatsächlich Wettkämpfe zu machen. Und ich glaube, da kam dann auch diese Schutzausrüstung von Jean Rie raus, wie man auch aus dem Kickboxer aus dem Film kennt, wo dieser Daumen noch rausguckte, offene Handschuhe.
Vorne so ein bisschen dicker. So,
genau,
ne?
Ja. Ne? Also alles aus so einem roten oder blauen Kunststoff mit so einer ganz leichten, glänzenden Schicht überzogen, mit Fußschonern, Fuß-Safeties. Da kam diese Schutzausrüstung raus und da gab es dann auch die ersten Kämpfe. 1976 wurde die WAKO, in der ich ja groß geworden bin damals in den 90ern, die World Association of Kickboxing Organizations, wie es damals hieß, wird gegründet. Und Georg Brückner, der die Top-10-Schutzausrüstung damals gegründet hat, die es ja heute noch gibt, die mittlerweile ja, glaube ich, von anderen vertrieben wird, aber Georg Brückner hat die damals mit eigenem Geld entwickeln lassen, mit TÜV und solchen Geschichten, IBA zertifiziert, also vom Weltverband.
Nur das Logo ist scheiße.
Top Ten.
Top Ten.
70er Jahre, ne?
Ja, kann man sich immer ein bisschen was ändern, ne? Jetzt.
Und Georg Brückner hat in Europa einheitliche Regeln geschaffen und die WAKO gilt als größter internationaler Dachverband. Sagt das Internet.
Ja, okay. Also gerade so, was Kickboxen angeht, gibt es ja zig Verbände, ne?
Ja, das ist immer so, auch im Thai-Boxen, das ist immer so, was den Leuten, was verhindert, dass Thai-Boxen oder Kickboxen auf den Level aufgestiegen ist, in dem in den Zeitraum auch hätte eigentlich hingehört.
Du hast mit Kickboxen angefangen.
Ich habe mit Taekwondo angefangen.
Mit Taekwondo angefangen, aber bist dann zum Kickboxen.
Dann zum Kickboxen
gewechselt. Warum bist du zum Kickboxen gewechselt?
Ja, weil wir ITF Taekwondo gemacht haben und da hat man Handschuhe und diese Fuß-Safeties getragen.
Ja.
Das war Kickboxen mit dem Anzug, also mit dem Dobok, mit dem Gi. Ja. Ne? Da war der Schritt zum richtigen Kickboxen dann auch relativ schmal oder der Schritt
war kurz. Ja, aber was hat dich veranlasst zu sagen, boah, ich gehe jetzt rüber zum Kickboxen?
Ja, ich wollte mich prügeln.
Ja. War das beim Taekwondo jetzt nicht so...
Taekwondo war cool, aber diese Geschichte hier mit dem, ist ja dann, wenn einer vorne steht, Anna, Duel, Set, bup, 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 und du machst da deine Geschichten, das war mir zu militärisch, da hatte ich keinen Bock drauf. Das war mir zu wenig Freiheit in der ganzen Geschichte. Das hat alles seinen Sinn und für viele Leute ist das wichtig, diese Struktur zu haben. Für mich war es nicht richtig.
Ja, lach aber auch ein bisschen an diesen geilen Satinhosen, oder?
Ich lach nur an den geilen Satin. Na, die haben am Anfang noch mit den weißen Baumwollhosen gekämpft auch.
Ach, okay.
Ja, ja. Und die Satinhosen kamen dann später.
Jetzt erzähl doch nochmal die Geschichte, wie Kiki zum Kickboxen kam, weil du hast letztens erzählt, du bist ins Fitnessstudio gegangen als kleiner Köttel und hast da am Sack ein bisschen rumgeäfft. Und
ja,
dann kam
ich war schon 17 oder 18. Ja. 17, glaube ich. Und gab es so ein Fitnessstudio und die hatten oben so einen Raum. Da hat auch der Michael Kopzoche, damals ein bekannter Boxer, hier so einen Boxunterricht gegeben. Und ich habe dann gefragt so, du, darf ich meinen Sandsack hier auch hier hinstellen, den ich sonst bei mir in der Garage hängen hatte? Und weil die ganze Garage immer gewackelt hat, wenn du dagegen gehauen hast. Ich sage, kann ich den auch hier hin, wenn ich mal trainieren will? Und so sagten die, ja, mach mal ruhig.
Ne? Ach, dann hast du deinen eigenen Boxsack mitgebracht.
Ich hatte meinen eigenen Boxsack.
Das waren Zeiten, wa?
Ja, ja. Da habe ich den da oben hingehängt und dann durfte ich da oben trainieren, wenn da kein Training drin war. Und habe dann mit Freunden oder auch alleine, habe mir das quasi autodidaktisch beigebracht. Das war so ein Mix zwischen, eigentlich war es, wollte ich Thai-Boxen machen, weil Thai-Boxen mich immer sehr interessiert hat. So inspiriert von Benny Okides, kommen wir gleich noch drauf. Den ganzen Holländern hier, Chakuriki-Gym und so, das war ja dann alles noch mit 17. Amsterdam war ja noch mega weit weg. Ne? Da habe ich dann angefangen, mir Videos und Bücher zu bestellen und habe dann alles gefressen, habe versucht, dann alles umzusetzen, was so ging. Und dann kamen Axel und Ivo, die beiden, wenn du so willst, Spielertrainer damals vom PSV Gelsenkirchen, kamen darauf, guckten sich.
Gibt es die beiden noch?
Ja, klar.
Okay. Hast du noch Kontakt zu denen?
Den Axel sehe ich öfter, Ivo sehe ich ganz, ganz selten. Ne? Der wohnt auch, glaube ich, der wollte tatsächlich nach Portugal auswandern. Okay. Also, ich weiß nicht mehr genau. Hatte sowas gehört, so gerüchtemäßig. Ja, und dann guckten die sich dazu an, was ich da mache und sagten so, du hast nicht mehr Lust, bei uns trainieren zu kommen? Und ich so, ach klar, gerne. Und bin dann da hingegangen und habe mich da total mit denen geledert. Völlig. Also war schon.
Ja, ja. Direkt in der ersten Stunde.
Ja, klar, volle Pulle. Und dann sagten die so, oh, ey Junge, du musst ruhiger werden. Ne, sonst, und ich habe da auch nicht aufs Maul gekriegt. Also die waren schon auf einem anderen Level.
Ach, ich hätte den 17-jährigen Christian gern gesehen.
Fukuhila. Ne?
Ja?
Ja, sicher. Aber vorne kürzer, weil ich schon immer sehr wenig Haare hatte. Und habe dann mit denen trainiert und fand mich da immer so ein bisschen als Außenseiter und habe mich dann aber irgendwann mal so, irgendwann wurden da auch dann Freundschaften raus, haben sich integriert, die Jungs haben sich echt Mühe gegeben. Und dann war ich dann in der Gruppe und wie gesagt, eine relativ erfolgreiche Gruppe. Und alle, die da mitgemacht haben, waren alles irgendwelche Titelträger. Die waren immer mit vorne unter den ersten dreien dabei. Die waren schon recht gut.
Der Unterschied vom Muay Thai zum Kickboxen,
ja,
was den Stand angeht, ist ja komplett unterschiedlich. Ne? Da sieht man ja schon einen ganz krassen
Unterschied. Also Kickboxen ist halt dynamischer. Ne?
Ja, ja.
In Thai-Boxen stehen die halt viel.
Ganz genau.
Das ist dem geschuldet, dass die quasi nur in den letzten zwei Runden Gas geben von fünf. Und in den ersten drei Runden ist immer so ein bisschen Geplänkel, die erste Runde ist eh so ein Abtasten. Das hat sich geändert, seit viele Europäer eben auf so einem hohen Level sind und viele in Thailand trainieren. Die geben von vornherein Vollgas. Das mögen Thais eigentlich nicht so wirklich. Ne, die mögen halt diesen langsamen Start und so.
Ein bisschen spielen.
Ja, aber weil, man muss ja mal gucken, Leute, die Thai-Boxen professionell machen, also der Europäer geht da hin, weil er Bock hat, die sind auf diesen Sport, der Thailänder macht den, klar, der hat auch Bock auf den Sport, aber die wollen Geld verdienen. Das ist ein Job. Das ist in erster Linie ein Job.
Ja.
Und dadurch wollen die sich auch nicht, natürlich nicht so verletzen. OP ist halt egal, der will gewinnen. Ne? Klar, wenn du einen Thai schlägst, ne, in seinem eigenen Sport, das ist natürlich auch, wenn Andorra jetzt die deutsche Nationalmannschaft schlägt. Ne? Mhm. So war es damals auf jeden Fall. Der Unterschied ist ja jetzt, das hat sich alles ein bisschen angeglichen. Ne? Thai-Boxen, Kickboxen ist dynamischer. Das kam ja dann aus dem Point-Fighting erst so am Anfang, wurde reingerannt und einmal so. Naja. Dann Leichtkontakt, dann Vollkontakt mit Low-Kicks. Das hat alles so eine Entwicklung genommen. Ne? Erst war es nur Point-Fighting, das nannte sich in Deutsch Punkte-Stopp. Also du hast einen Punkt gemacht, bap, wieder zurück, bap, wieder von vorne. So wie man das aus den amerikanischen Filmen halt kennt, hier so wie bei Karate-Kid.
Ja, das ist klassische Kumite.
Genau, genau. Ja.
Ja, aber warte mal, aber man muss aber auch sagen, dass dieser Hybrid, sage ich jetzt mal, dieses Boxen mit den Kicks kombiniert, aber auch eine Kombination war, wo ich persönlich gedacht habe, das ist klassisch europäisch.
Ja, nicht so wirklich halt, weil der Europäer an sich ist ein Boxer.
Ja, ne? Deswegen habe ich gedacht, gut, dann hat mal irgendein Boxer mal angefangen, das Bein zu heben und Kickboxen mal geboren.
Also die ganzen in der WAKO, die ganzen Guten, ob das jetzt Mario Dimitrov war oder Michael Kur, um mal jetzt einen nennen, der jetzt immer noch richtig bekannt ist, oder Ferdinand Mack, der immer noch in Mannheim eine Kickboxschule betreibt, das waren alles gute Amateurboxer. Mhm. Die haben natürlich sofort das Potenzial erkannt, was Boxen für die Hände. Ne, dann, da reichte ein Zuki aus dem Karate oder ein Taekwondo-Schlag dann nicht mehr aus. Und das war diese Dynamik, die wollten. Bap, 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 3, 4 Schläge, Punches in Bunches, bam, 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 Haken, Aufwärtshaken. Die haben das Potenzial natürlich erkannt und die waren nebenbei alle auch noch Amateurboxer. Ne? Also die waren auch gut. Ich glaube, Mario Dimitrov hat mal, glaube ich, sogar probiert mal zeitweise als Profiboxer, in der Hochzeit des Profiboxen. Da sind ja viele vom Kickboxen zum Boxen gewechselt, weil da mehr Geld zu verdienen war.
Und Michael Kurt hat immer noch drauf. Schöne Grüße nach Berlin oder Gran Canaria oder wo er sich gerade aufhält.
Granny.
Wenn man manchmal so kleine Ausschnitte sieht, so wenn er Boxsack. Also, ey, lasst euch da nichts erzählen. Irgendwie später im Alter kann es nichts mehr reißen.
Na.
Ne? Da sitzt das beste Beispiel zum Beispiel.
Nee, aber Michael Kur ist auch laut Aussage von Stefan auch immer noch, der hat ihn ja kennengelernt auf Gran Canaria. Ja. Michael Kur ist immer noch richtig gut drauf. Ey, das ist auch gut so.
Mein Schwager hat ihn in Gran Canaria auch kennengelernt. Der war ja damals, hier hatten wir eine Folge, zur Anfangszeit hatte ich ja mit Michael Kurmann eine Folge, dann noch online. Aber mein Schwager hat ihn kennengelernt, der war da bei ihm im Fitnessstudio und haben sie ein bisschen trainiert.
Ja, und das ist einfach eine Frage von Disziplin und Konstanz, dranbleiben.
Ja.
Und natürlich muss auch ein bisschen Glück haben, muss verschont bleiben von Verletzungen. Und du trainierst halt anders als früher, das ist ja gar keine Frage. Also Michael Kur konnte sicherlich drei Podcast-Folgen füllen mit Geschichten, die früher total eine Eselei waren, was man trainingstechnisch da gemacht hat.
Ja? Michael, solltest du mal im Ruhrgebiet unterwegs sein? Ich weiß, du bist ja so mit der... Ich hoffe, das sieht er jetzt, sonst mache ich ein Reel hier raus. Michael, solltest du mal im Ruhrgebiet unterwegs sein? Du bist ja so ziemlich so verbündet mit der Polizei. Meld dich mal. Wir würden dich gerne mal hier einladen.
Auf jeden Fall.
Also ein paar Kickbox-Geschichten aus den 80er, 90ern.
Das wäre mir... Ich habe gegen Michael Kur selber, der war ja ein Leichtgewicht, aber ich habe mal gegen einen von seinen Jungs mal gekämpft. Und gute Jungs. Hatte gute Jungs am Start.
Ja, wer hat gewonnen? Du?
Nee, tatsächlich der andere Junge. Habe ich noch von meinem Trainer eine riesen Schelte bekommen.
Ja.
Weil der andere Junge hat seinen Aufruf verpasst und damit war ich eine Runde weiter.
Ja.
Und dann kam Michael Kur zu mir und hat gesagt, ey komm, können wir nicht... Ne,
ehrlich?
Der Junge gepennt und so... Und ich denke, ey komm, der Junge kommt von Berlin. Boah, ich war, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie so irgendwo in Hessen. Der kommt aus Berlin extra dahin, will kämpfen. Ich will kämpfen. Also lass uns kämpfen.
Ja.
Ne? Und dann sagte mein Trainer, wie kannst du denn beste Runde weiter gewesen? Blablabla. Ja, mein Gott. Ne?
Ja. Schuldet der Michael Kur noch ein Bier? Du hast ihm
ja
angefangen.
Naja, eigentlich schuldet mir sein Junge ein Bier, aber ist egal. Michael Kur hat mich halt, ey, du redest mit so einer Legende, dann sagst du natürlich, ja klar, Michael, komm. Also, 80er, 90er, die absolute Top-Zeit des Kickboxens. Und dann kam auch...
Und die Figuren, die die Kickboxen repräsentiert haben?
Ja, die Leute.
Die Leute?
Ja, also kinotechnisch natürlich
Jean-Claude Van Damme.
Jean-Claude Van Damme.
Der hat das Thema ganz weit nach vorne gebracht, oder?
Also... Ja, der war ja schon, also da haben sich mit Sicherheit viele noch angemeldet auf einmal. Ja, ja. Ne? Also das ist klar. Ne? Also so Filme haben ja dann schon Einfluss. Ne?
Also ich weiß, in den Ende 80er, Anfang der 90er, da war eine Mutter vom Kollege von mir, der wohnt leider nicht mehr hier, die Mutter auch nicht mehr, die war ziemlich verschossen in Jean-Claude Van Damme und die hatten mal irgendwo, war da eine Kinovorstellung, eine Premiere und da war er und da hat sie mit ihm getanzt. Und sie war so fasziniert von dem Mann, von seinen Bewegungen, dass sie aufgrund dessen ihren Sohn dann beim Kampfsport angemeldet hat, damals beim Karate. Ne? Aber Jean-Claude Van Damme war damals ein richtiger, kann man so sagen, Pussy-Magnet. Ne?
Voll. Ja, ja, war gut aussehender Typ, ja, durchtrainiert. Ne?
Legendäre Szene, wenn er tanzt. Da.
Ah, so übel. Könnte ich sein. Ey. Vor allem das Shirt, was der anhat. Alter. Gehst aus deiner Umgebung. Ne?
Ja.
Ah, das war nicht schön.
Das ist wirklich nicht schön.
Also, 80er hat sich das Kickboxen tatsächlich großflächig in USA, Japan und Europa verbreitet. Also, wie gesagt, lassen wir mal Thailand außen vor, weil da Kickboxer konnten da keinen Blumentopf gewinnen. Mhm. Ne? Die wurden da ordentlich
weggemäht.
Ja, ja. Und dann wurde auch die WKA gegründet, also ist auch noch ein sehr großer Verband, die World Kickboxing Association, die ISKA, die es heute tatsächlich auch noch gibt und die International Sports Karate Association. Und
also, bis wann war die International Sports Karate Association?
Die ist Mitte der 80er gegründet worden.
Mitte der 80er gegründet. Und die haben dann aber hauptsächlich dann unter anderem auch Kickboxen.
Die waren nur mit Kickboxen zugange.
Dafür verstehe ich nicht. Warum haben sie sich dann nicht direkt...
Ja, weil Kickboxverbände sind zu dem Zeitpunkt auch wie Pilze aus dem Boden geschossen. Oh. Ne? Und viele hatten ja ihren... Die wollten dieses Traditionelle nicht loslassen in dem Moment. Ne? Das war ja dann, hieß ja dann auch erstmal am Anfang Sportkarate. Ne? Mhm. Also Typen hier wie Bob Wall, Chuck Norris, Bill Wallace und wie hieß er? Der Jaguar lebt, der Schauspieler.
Der Jaguar lebt?
Ja, da gibt es einen Film, Jaguar lebt. Dann, die Leute, die Benny Okides, der auch keine Herausforderung aus dem Weg gegangen ist, und der hat ihn mit seiner orangene Baumwollhose, die hier vorne noch mit so Kordeln zusammen gemacht wurde, wie so ein Schuh, ne? Der hat überall gekämpft. Ne? Also Benny the Jet, ne? Amerikaner, mexikanische Abstammung, sein Schwager, glaube ich, Blinky Rodriguez.
Das ist noch ein Name, ey.
Ja, der, die hatten dann in Van Nuys in Kalifornien auch eine große Kickbox-Schule damals schon, wo auch dann teilweise... In Van Nuys.
Venice?
Van Nuys geschrieben. NY. Van Nuys
kenne ich nicht.
Van Nuys?
Okay.
Muss ja eine Thorsten-Frage.
Ja, ja, okay.
Ne? Der hatte da auch seine Kickbox-Schule. Da wurden dann auch Teile von der Kickboxer gedreht. Ne? In der Schule. Dann hier war ja dann auch Pete Cunningham, Sugarfoot. Der hat da mitgespielt, hat eine Rolle gespielt. Da in dem Team auch, von der da gegen Jean-Claude da kämpfen sollte. Mhm. Und so. Also da waren
der,
schon...
War das der mit dem Schnäuzer?
Oder war dieser farbige, dünne Typ?
Ja, 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 stimmt.
Der,
ja,
am, Anfang, ich der am Anfang den Hauptdarsteller ja, dann auch weiß, noch verhauen hat.
Blaue Hose ist auch.
Ne? Und ja, und dann kam Japan, ne? 93, K1. Ne? Also, das war natürlich der größte, ne? Also Tokyo Dome, voll mit. Ich glaube, ins Tokyo Dome gehen, glaube ich, 50.000 Leute rein oder 60 oder was, keine Ahnung. Tokyo Dome voll. Hier so, nehmen wir mal nur die bekanntesten: Ernesto Hoost, Peter Arz, Alistair Overeem, Andy Hook, Jerome Le Banner, die ganzen Brasilianer, Filho oder wie die alle hießen, der Südafrikaner Bernard, so ein Glatzkopf, der sah aus wie so ein wahnsinniger Mörder. Und wie sie noch alle heißen, Bob Sapp hat ja dann noch mitgemacht hier, Yokozuna und wie sie alle heißen, diese ganzen Freakfights. Das war dann die absolute Hochzeit. Ich meine, die waren auf Eurosport unterwegs, die waren weltweit quasi, konntest du dir das angucken. Mhm. Und da war dann eben K1, wenn du so willst, dieser kleine Mix aus so dieses, die Vaku hat später...
Erklär mal K1.
Das heißt einfach K1.
Ja, ja, nee, also erklär K1. Mal den Unterschied der K1-Regeln also zu dem normalen
Kickboxen. Also nehmen wir mal Vaku-Kickboxen, da habe ich am meisten Check davon, weil ich ja nochmal daherkomme. Da war halt wie beim Boxen. Oberhalb der Gürtellinie Tritte und Schläge.
Keine Low Kicks.
Keine Low Kicks, kein Clinch, keine Knie, nichts dergleichen. Beim Clinch sofort getrennt, wie beim Amateurboxen.
Wie beim Boxen.
Wie beim Amateurboxen sofort getrennt, zack, zack, zack. Bei mehr, wenn du den ständig abgeclincht hast, so einer war ich dann halt, weil ich halt am Anfang viel mit Clinchen trainiert habe, gab es halt eine Verwarnung, war halt doof. Ne? Und dann kam WKA-Kickboxen, da war es dann schon mit Low Kicks. Vaku hat dann später auch Low Kicks eingeführt. Klar, man wollte natürlich international dranbleiben. Und K1 hat dann das erste Mal gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen die Ellbogen raus. Das ist doof, wenn die Leute sich in der ersten Runde sofort verletzen. Wir haben Fernsehübertragungen und so, wenn du Pech hast. Ne? Wir machen im Clinch eine Aktion, ein Knie. Da muss der Clinch gelöst werden. Ansonsten trennt der Ringrichter. Low Kicks erlaubt, alle Techniken aus dem Kickboxen erlaubt, Boxen erlaubt.
Und du jetzt als alter Kickboxer, findest du die K1-Regeln spannender als Kämpfer? Und vielleicht auch als Zuschauer?
Als Zuschauer war es ja wohl auf jeden Fall ein maximaler Erfolg.
Ja.
Ne?
Weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. War das vielleicht der Grund, dass man gesagt hat, man muss dem Zuschauer ein bisschen mehr bieten, indem man die Regeln ein bisschen anders anpasst?
Also ich denke mal, für den asiatischen Raum war es auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung. Und der Europäer und der Amerikaner hat das einfach hart übernommen. Ne? Weil die haben gesehen, okay, guck mal, die haben damit Erfolg. Du kannst beim K1, das Gute ist ja, du kriegst Leute aus dem Kickboxen. Dann hast du Leute aus dem Karate gekriegt, so wie Andy Hook. Ne? Oder hier Sam Greco in Australien, der kam, glaube ich, auch vom Thai-Boxen. Mhm. Dann hast du aber auch Kickboxer gehabt, sehr gute, ne, die dabei waren. Und dann hast du die Thai-Boxer gehabt, wie Peter Arz, Ernesto Hoos, der Melvin Manhoff, Badahari, ne, um also nur die bekanntesten zu nennen. Und die Holländer, die waren ja, hatten immer eine ganz hohe Affinität zum Thai-Boxen.
Bis heute, ne?
Die also Holländer
wenn der Name Holland fällt und Kickboxen,
ist Holland Thai-Boxen. Ne?
Aber nochmal kurz zurückzukommen. Also für dich als Kickboxer,
ja,
sind die K1-Regeln für dich spannender oder die Standard-Kickbox-Regeln?
Also,
mit dem Clinch und dann sofort trennen.
Ja, wenn ich so will, ist für mich Thai-Boxen-Regeln interessanter.
Gut, ja, ja.
Ne? Aber als Hybrid zwischen dem Kickboxen und dem Thai-Boxen ist das eine gute Sache. Mhm. Weil wenn du sagst, ich will mich nicht im Clinch. Und für den Zuschauer muss man ja ehrlich sein, wenn der Zuschauer sich im Clinch nicht auskennt und nicht weiß, was da für Aktionen ablaufen mit den kurzen Ellbogen und die Sweeps und die Würfe, die da passieren. Da sagen viele, ja, die kleben nur aneinander. Das hört man auf Veranstaltungen dann öfter. Da muss man Bock drauf haben, da muss man mögen.
Mhm. Hast du schon mal unter K1-Regeln gekämpft?
Habe ich schon mal unter K1? Nee, habe ich nicht. Ich habe nur unter Kickbox-Regeln gekämpft. Unter anderem auch, wie gesagt, gegen Ferdinand Mack, was für mich ein absolutes Highlight war. Nee, das war schon, der Mann hatte einen Jab. Ich dachte mir, haut einer Backstein rein. Nee, also das war schon, also war einer der härtesten Jabs, die ich jemals
gesehen habe. Wann hast du ihn letztes Mal gesehen?
Oh, das war nämlich Ferdinand Mack das letzte Mal gesehen. Das war damals, wo wir da gekämpft haben. Wie gesagt, der Mann, okay. Mannheim, der ist zwar immer regelmäßig auf dem Budo-Lehrgang in Dortmund, aber das hat schichtmäßig für mich nie hingehauen. Mhm. Weil Ferdinand Mack hat auch ein sehr schönes Buch geschrieben. Damals einer der ersten Bücher, nach denen ich auch trainiert habe, wo der dann auch mit Gummibändern und so schon gearbeitet hat, wo das noch gar nicht so verbreitet war. Dann hat damals Peter Zahr ein Riesenbuch geschrieben, ein sportwissenschaftlich fundiertes Buch über Training und Kickboxen an sich. Was immer noch in meiner Bibliothek heute steht, wo ich mir unheimlich viele Dinge damals gehighlightet habe. Das waren so mit die ersten Sachen. Wir hatten ja nichts anderes früher.
Wir hatten ja nichts. Gab ja nichts.
Gab es ja nichts nach dem Krieg.
Nee. Ja. Wortwörtlich, war ja nach dem Krieg. Ja.
Vietnamkrieg.
Wir hatten ja nichts.
Vietnamkrieg. Ja. Ja, und jetzt, dann hat sich das Kickboxen in den 90ern tatsächlich hart oben festgebissen. Ne? Ishii-san, also der Gründer da von K1, von K1 Grand Prix, ist ja dann irgendwann dann leider pleite gegangen, warum auch immer. Keine Ahnung, der hat tatsächlich einen Großteil dazu beigetragen, dass so ein Siegeszug von K1 über die ganze Welt dann stattgefunden hat.
Man sieht One Championship, ne?
Ja, dann hast du jetzt Glory, One Championship, Bellator Kickboxen, Karate Combat. Mhm. Das sind alles Dinge, die nicht möglich wären, meiner Meinung nach, wenn es nicht K1 und da irgendwann dann natürlich die UFC auch gegeben hätte, die dann gezeigt haben, Bellator, Cage Warriors und wie sie alle heißen, die gezeigt haben, guck mal, wir können auch mit unserem Sport, ne, aus dieser Nische raus, aus dieser Schmuddelecke raus und können das ganze Ding auch so nach vorne bringen. Mhm. Und man, wie gesagt, die amerikanischen Soldaten, die damals in den 40ern die traditionellen Kampfkünste nach Europa dann auch getragen haben, weil die hier stationiert waren, weil Mannheim zum Beispiel, da gibt es auch viele, viele Kickbox- und Thai-Box-Vereine, weil da in den
hier auch GIs gegründet.
Genau, weil viele GIs da auch waren. Ne? Und das war dann so eine Geschichte, das hat sich dann so virusmäßig verbreitet halt. Ne? Und das war eine gute Sache. Da profitieren wir heute von, deshalb sitzen wir heute auch hier ein Stück weit.
Trainierst du ab und zu noch Kickboxen?
Natürlich.
So klassisch jetzt?
Ja.
Nur für dich oder mit der Gruppe?
Nö, also klar, bringen wir Thai-Box-Techniken, Kickbox-Techniken, weil Tritt ist ein Tritt und Schlag ist ein Schlag. Ne? Bringst du natürlich immer rein. Ich habe natürlich die letzten Jahre dann natürlich Thai-Boxen trainiert und dann hast du das alles ein bisschen darauf adaptiert, das alles ein bisschen langsamer, so diese schnellen Switch-Kicks und sowas dann nicht mehr gemacht und Backfists und sowas dann auch weggelassen. Hast dann auch geboxt, weil ich ja dann nebenbei auch im Boxverein noch war.
Ja, mir hatte heute einer einen Kommentar unter YouTube, unter einem unserer älteren Videos geschrieben, da hatten wir über Andrew Tate gesprochen, sagte Andrew Tate, ein Weltklasse-Kickboxer, sagt auch Mighty Mouse Johnson, kann sein, ist trotzdem im Arsch, Andrew Tate.
Also ich habe Kämpfe von dem gesehen und so kämpft kein Weltklasse-Kickboxer.
Okay, was ich aber da sagen möchte ist, auch in der heutigen Zeit gibt es bedeutend viele Kämpfer in der UFC, die den klassischen Kickbox-Background haben. Sagen wir mal jetzt Israel Adesanya.
Pereira?
Ne?
Pereira hat bei One gekämpft? Ich glaube ja.
Seine Schwester, glaube ich, jetzt bei Karate Combat.
Bei Karate Combat, genau. Die viele Leute, die aus dem Stand-Up da gekommen sind
und haben mit Kickboxen angefangen
und sind dann gewechselt und naja, man hat gestern wieder gesehen, wir hatten gestern einen Boxer, der erste Mal da war, natürlich auch mit den dünnen Handschuhen wieder.
Von euch? Im Training?
Ja, war dann mal im Training und
was für dünne Handschuhe?
Ja, die Wettkampfhandschuhe, die 4-Unzen-Gloves.
Achso, okay.
Nee, weil alle anderen haben ja die Hybridhandschuhe beim Sparring. Ne? Und er dann den dünnen. Ich sage, okay, kannst du anlassen. Ne? Ist okay.
Oh, aber, guck mal, wie gnädig.
Ja, mein Gott. Ja,
ne? Das ist ein Boxer, ne? Und? Konnte er was?
Nö.
Konnte nix?
Ja, wenn wir nicht im Boxen lassen. Ich lasse doch im Boxen. Boxe nicht mit dem Boxer.
Okay.
Und ringe nicht mit dem Ringer.
Okay.
Im Grundprinzip, ne? Ja, ja. Hat er am Boden geholt.
Und aber ist noch nicht durchgekommen?
Nein.
Gut.
Ne, und das ist auch gut so. Mhm. Ja, das ist so, weil er dann gesagt hat, ja, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ja, ich sag genau, das ist das. Du kommst hier hin und deine Werkzeugtasche ist leer und wenn du ein bisschen aufpasst, nimmst du aus jedem Training ein, zwei Werkzeuge mit und dann irgendwann hast du eine Werkstatt.
Ja. Schön. Wir kommen nochmal zurück auf Holland.
Ja.
Warum ist Holland so eine Kickbox-Stadt?
Holland ist die schönste Stadt der Welt. Holland hat immer eine hohe Affinität zu Thailand gehabt, tatsächlich.
Guck mal, Bas Rutten, Overeem,
ja.
Solche Leute.
Bas Rutten natürlich, klar. Ne? Bas Rutten hat ja vorher auch Pankration gemacht und so, aber hat dann mit dem Thai-Boxen gestartet. Und waren aber dann auch immer schon interessiert. In den späten 80ern, wo ich Mitte der 80er, habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Da hast du auch nur holländische Bücher gekriegt.
Wie ja, gesagt. Aber warum? Ich meine, ganz oben der kleine Zipfel Holland oder die Niederlande.
Ich bin mir nicht ganz sicher, man müsste das jetzt mal googeln oder so, aber ich meine, Holländer waren als Kolonialmacht in dem Bereich auch unterwegs. Und vielleicht deshalb. Ich bin mir nicht sicher. Also das ist jetzt hier gefährliches Halbwissen.
Also, dass sie kolonialmäßig unterwegs waren, das stimmt schon.
Ja,
aber ich weiß nicht mehr.
Ich glaube, ja. Ich weiß es aber nicht. Auf jeden Fall waren die Holländer recht. Und dann, wenn man mal Czakuriki mit Tom Haring, ne, war ja ein absoluter Held damals. Ich habe den damals mal auf Veranstaltungen auch kennenlernen. Ein ganz, ganz sympathischer Typ. Die dann auch die Videos gemacht haben. Ne. Mhm. Taking Domnetz hieß da einer hier von den guten Thai-Boxern. Und die waren auch Jan Plaas, Johan Voss. Die waren halt alle, haben alle Schulen gehabt in Amsterdam und die waren alle sehr weit vorne. Ihr Gilbert Ballantyne, der war mega. Wie hieß er noch? Die waren auch dann im Savate-Boxen, im Kickboxen, im Thai-Boxen, K1, die haben alles gemacht. Denen war die Regeln egal. Die haben sich darauf eingestellt und haben jede Herausforderung angenommen.
Ist Savate so ein bisschen, ja, wie soll ich das jetzt sagen, die abgeschwächte Form vom Kickboxen?
Nee, ist anders. Ist tatsächlich anders. Also mal erstmal von den Anzügen natürlich, diesen Ganzkörperanzug an da. Mhm. Frei und dann haben die Schuhe tatsächlich an, so weiche Schuhe, so ähnlich von, wie von Sambo-Schuhen und dürfen dann tatsächlich auch zu den Knien treten und so. Ne? Also das war schon Savate. Ich weiß nicht, warum Savate-Boxen nicht so einen Siegeszug in Europa angetreten hat. Ja,
weil ich denke mal, vielleicht wegen den Klamotten.
Ja, das könnte sein, weil das nicht so cool.
Ja, das war, ne? Nicht so cool. Nicht?
Aber wahrscheinlich haben die auch keine gute Promotion, keine gute Außendarstellung gemacht und wollten vielleicht unter sich bleiben. Wer weiß es. Ne?
So. Meister der Überleitung. Nicht so cool wie die Hosen im Kickboxen, denn so die klassische Kickbox-Hose aus dem Glanz-Satin-Stoff,
ja,
der dich so blendet und dann hast du oben quasi
den breiten Bund,
den breiten Bund vom Boxen.
Wie von der Boxhose.
Ja? Ja. Und für mich ist eine absolute Thai-Box, 80er, 90er Thai-Box-Buchse, wenn die blau ist, mit einem weißen Streifen und roten Sternen drin. Das ist für mich die klassische Thai-Box-Hose.
Also nee, die Thai-Box-Hosen haben normalerweise keinen Streifen an der Seite.
Nee.
Also die Sterne waren schon...
Aber die sehen ziemlich schwer aus. Ich habe noch nie eine in Hand gehabt, auch noch nie eine angezogen.
Es gibt solche und solche. Also ich hatte mal eine von Twins, die ging tatsächlich bis zu den Knien, hatte unten so Fransen, wie so eine Boxhose auch.
Ach, kurze gibt es auch. Stimmt.
Thai-Box-Hose.
Ja, ja.
Thai-Box-Hose.
Ja, nur Thai. Ja, okay.
Nur Thai-Box. Du meinst Kickbox-Hose.
Kickbox, ich meine die langen.
Ah ja, die langen Kickbox-Hosen. Ja, da waren diese Amerika-Design, bla bla bla.
Ne? Wie von dem Amiga-Spiel, Panzer-Kickboxen.
Ja, ja.
Genau, die langen Dinger.
Nee, Thai-Box-Hosen reden wir jetzt hier. Ne?
Nee, das ist
hier,
klar. Ne? Und die finde ich zum Beispiel, da hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, die finde ich zum Beispiel richtig kacke.
Thai-Box-Hosen sind super.
Das sieht aus wie die 80er-Jahre Bundesliga-Shorts.
Also damals haben die, 80er-Jahre Bundesliga-Shorts.
Mit ein bisschen
Lametta unten dran. Die waren hier und total eng.
Ja, trotzdem. Mein Vater hatte mal, schöne Grüße.
Papa.
Mein Vater hatte mal in den 80er, 90ern diese Stonewash-Jeans.
Ja, ja.
Und wenn die irgendwann durchgescheuert waren, hat er die hier im Schnitt abgeschnitten und dann haben die so ausgefranst. Ne?
Ja, ja.
Dann gibt es auch noch geile Fotos, wie er im Garten steht. Aber so erinnern mich diese Teildinger. Ziemlich kurz und dann mit den Lametta da
unten. Thai-Box-Hosen sind ja sehr weit geschnitten, damit du kicken kannst.
Ja.
Also der Beinausschnitt ist ja sehr
hoch. Ja, aber manche haben die auch eng an.
Manche krempeln die hoch, ja.
Damit du den Oberschenkel siehst.
Nee, das ist einfach so, damit du besser kicken kannst.
Mhm. Zieh einen Tanga an.
Ist nicht erlaubt. Beim Thai-Box muss eine Thai-Box-Hose tragen. Dann
machst du Lametta am Tanga und gut ist.
Nee, als die ersten MMA-Hosen rauskamen, kamen dann auch auf jede Thai-Box-Veranstaltung irgendwelche Typen mit MMA-Hosen, wo dann der Supervisor gesagt hat, nee, ist Thai-Boxen, du musst eine Thai-Box-Hose haben.
Ey, da könnten wir auch mal eine Folge drüber machen, ne? Über die ganzen Uniformen. Von Hosen.
Ich weiß nicht,
du hast bestimmt auch noch nicht alle angehabt, ne? Zum Beispiel, ich habe keine Kickbox-Hose angehabt. Eine Thai-Box-Hose hatte ich schon mal an. Satin hatten wir auch letztens schon erzählt. Ist übrigens, ich hatte mal eine Satin-Zeit in meiner Single, als ich meine erste Single-Wohnung hatte.
Oh,
ist übrigens eine ganz schlechte Kombi und zum Glück gibt es das auch nicht mehr.
Pass auf.
Vor allem, wenn du Satin-Unterhose anhast auf eine Satin-Bettwäsche, flutschst du so raus.
Ich kam mal beim Kumpel in der Wohnung, er hatte auch seine erste Wohnung, hat er hier Schlafzimmer, hat er so ein Futon-Doppelbett gehabt, hatte ein rotes Laken. Satin.
Also
dann
ja, ja.
Schwarze Saturn-Bettwäsche.
Ah,
ne? Und ich guck so rein, ich sag so, Alter, hier fehlt nur noch auf dem Nachttisch eine Rolle Dick und Durstig und eine Schale Kondome. Das sieht dann aus wie ein Puff hier.
Hast du schon mal so geschlafen auf eine Satin?
Habe ich noch nicht, nein.
Boah, ich hatte noch nie
das Vergnügen.
Erstmal ist schweinekalt.
Ja, ja, klar. Also für den Sommer dann halt.
Ja, für den Sommer, nee. Also das ist furchtbar.
Satin.
Ich schlafe gerne in Frotte.
Du bist auch, ja, du bist auch wie so ein Opa.
Frotte finde ich richtig geil.
Oh, ist klar.
Ansonsten.
Frotte.
Ja, aber Satin war eine ganz, ganz üble Zeit gewesen. Die hat auch nicht lange gehalten.
Satin.
Habe ich auch gedacht. So, jetzt kommt die erste mal zu Besuch und sagt, boah, was für ein geiler Typ. Der hat
also eine blaue
Satin-Bettwäsche.
Ich war da. Was für ein geiler Typ. Ich guck rein so, ey. Willkommen im Puff, ey. Ich hatte damals, unser Sponsor für die damals, M war Pantera damals, die Hosen von Pantera, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, die Marke. Ich glaube, die war von Clemens Willner, ist auch übrigens ein sehr, sehr bekannter, sehr guter Vaco-Kickboxer gewesen. Und die waren super. Die waren aus so richtig schweren Stoff, schwarz-rot-gold. Ne?
Ja.
Ich habe die dann mal irgendwann jetzt beim Umzug mal aus dem Schrank geholt. Und aus dieser breite Bund, dieser Bund, ist aber ja Gummi. Also so.
Alles so, im Arsch.
Nee, ja, total zerbröselt. Ja, ja. Zerbröselt alles.
Aber wenn die langen Kickbox-Hosen, sind die schwer? Schwitzt du da sehr drunter?
Nee,
oder?
Nee. Die waren im Gegensatz zu den Baumwollhosen, war das ja ein absoluter. Totaler Fortschritt.
Okay.
Ja, also die waren sehr leicht. Es gab dann die Billo-Hosen, die wirklich, ich hatte so eine blaue mit so einem weißen Bund, ne? Die war total billig, ne? Die war aber auch super leicht, die ist dann aber auch irgendwann mal gerissen, ne? Mhm. Nach dem 100. Kick oder so. Und die von Patera, die waren etwas dicker vom Stoff her, aber die waren ja sehr weit geschnitten, ja, unten eine weite Schlach und so, ne? Das mochten die, damals die Traditionalisten mochten das ja, diesen weiten Schlag, wenn du dann gekickt hast, macht das immer so ein Geräusch. Ne?
Klassisch.
Ja. War halt Effekt.
Ne? Ja, also da müssen wir wirklich mal eine Folge drüber machen. Ich meine, es gibt ja die Unterschiede. Sagen wir mal jetzt Shotokan-Karate, da sind ja wirklich die Hosenbeine wirklich ja, bis Mittel.
Ich meine beim Kyokushinkai, oder?
Und Kyokushinkai, die haben wirklich die längeren.
Ah, okay.
Also beim Shotokan, die haben wirklich immer so. Ja, so eine Handbreit wirklich hier.
Also diese
Anzüge, als wäre der eingelaufen.
Diese Anzüge neigen.
Aber ziemlich breit.
Neigen auch dazu. Also trocknen geht gar nicht. Ne? Und zu heiß waschen, die neigen dazu halt tatsächlich sehr einzulaufen.
Ja.
Ne? Das steht aber dann auch immer, auch beim BJJ-Gieß und so steht da dann auch immer. Bitte eine Nummer größer bestellen, weil laufen gut ein.
Ja. Ne? Welcher Sound extrem geil ist, ist, wenn wirklich, sagen wir mal, so ein Oizuki vom Karate in so einem Anzug kommt und du hörst diesen Stoff alleine. Ne?
Ja. Ja.
Das ist
geil. Ja, das ist so ein.
Chris hat mit dem Satin-Hosen auch hin?
Nein.
Ne?
Keine Chance.
Und das dann so,
je t'aime. Ah, je t'aime. Rêge à fion.
Ja, und darunter noch eine Satin-Unterhose und dann läuft's.
Dann läuft es.
Klar. Also da machen wir nochmal eine Folge drüber, über die ganzen Uniformen im Kampf oder in der Kampfkunst.
Ja, damals meine Benjamin-Blümchen-Unterhose drunter.
Ja, geil.
Ja, klar.
Dem aber richtige Fighter tragen keine Unterhose.
Töre.
Gibt es denn Gürtel im Kickboxen?
Es gibt Gürtel im Kickboxen. Die haben irgendwann mal angefangen, Gürtel zu verleihen.
Ja, aber die werden sich tätowiert, ne?
Aber ich
habe noch nie einen gesehen, der so einen Gürtel mit so einem Gürtel rumläuft.
Ist, glaube ich, von Verband zu Verband verschieden, glaube ich auch. Und von Schule zu Schule auch verschieden. Es macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Wie du mal sagtest, klar, man sieht dann, welche Klassen man hat, so wie die Frau vom Taekwondo, die mal hier war, die ja dann auch gesagt hat, dann sieht man gleich, welchem Level die Leute sich befinden und so. Das hat sicher seinen Grund, aber Leute, wenn einer im Thai-Boxen Gürtel verteilt, dann rennt sofort weg, das ist kompletter Bullshit. Da gibt es Kahngrade, die verliehen werden, ne, wo man dann Mongkong kriegt. Aber Gürtel gibt es im Thai-Boxen nicht.
Boah, da habe ich so viele Fragen auch, was das angeht. Da müssen wir unbedingt einen Termin mit dem Klangi machen, eine komplette Folge über Muay Thai.
Ja.
Weil diese Mongkongs, werden die selber hergestellt? Werden die importiert? Oder?
Teilweise machen die selber. Ja, teilweise machen die selber. Also ich habe mal in Hamburg bei King...
Ist das so Bast oder so? Oder?
Get in the Ring. Da gibt verschiedene Materialien tatsächlich. Und da habe ich einen Thai-Boxer, der natürlich ohne Trainer angereist ist. Er wollte einfach nur kämpfen halt. Ne? Und den mal gefragt, er könnte den betreuen, zu zweit hier, weil wir mit unserem Kämpfer fertig waren. Ich sage, klar, können wir. Ne? Und dann hat er uns aus Dank Mongkong geschenkt. Die hat er mitgebracht, um die zu verkaufen eigentlich. Mhm. Ne? Die Jungs, wie gesagt, die verdienen damit halt ihr Geld mit Kämpfen. Und das Ding war aus Paracord gemacht. Habe ich immer noch. Habe ich immer noch ein grün-rotes. Habe ich auch immer in Ehren gehalten. Weil
und der Ring?
Der ist aus Paracord gemacht. Der ist nicht so ein klassisches, weil der flach ist.
Ja.
Die klassischen sind ja rund, so wie so ein kleiner Finger,
ja,
so dick.
Ja, ja.
Ne? Die werden, ich mutmaße, jetzt einfach mal aus Rattan gemacht, tatsächlich. Und dann... gibt es in verschiedenen Farben und verschiedenen Ausführungen. Die haben halt immer diesen...
Ja, die Farben sind doch dann quasi die Graduierung, oder? Hab ich das falsch
in Europa, verstanden? In Thailand nicht.
Ach so, okay.
In Thailand nicht. In Thailand geht es nach Kampfbilanz, da gibt es nicht, da gibt es... das ist eine europäische Geschichte, in Europa kämpft halt nicht jeder, die trainieren halt und da kannst du halt eine Prüfung machen.
Und dann kriegst du
Motivation, das ist... Ne, Und das ist eine Belohnung. Geht man ein bisschen die Schulen, verdienen ein bisschen Geld damit.
Könnte ich damit auch draußen so rumlaufen? So an der Bushaltestelle stehen?
Nein, und
so.
Tennisschläger auf dem Kopf, warum nicht? Ne? Ein Badmintonschläger. Ja, das ist ein, die Tradition ist schon schön. Auch mit dem Prajetz hier, mit denen, wo die, da kommen dann immer irgendwelche Glücksbringer rein, ne? Kleine Buddhas oder Münzen oder so, irgendwelche Geschichten.
Ja.
Ich habe so ein Ding nie getragen, dann diese Blumenketten.
Weil die nicht um 43er Oberarm passen, ne?
Ja, 32er. Ja, alles gut, ey. Ich bin nicht für dicke Arme bekannt.
Aber da müssen wir wirklich den Klang, wenn du das jetzt siehst oder hörst, melde dich mal bei uns, weil da müssen wir wirklich eine Folge machen. Dann bringst du deine Tröte mit, machst du auch den Waikru hier drin und dann
ja.
Knack und Back.
Waikru, ich mag das voll. Also, Ramuai, Waikru, super. Toll. Ich finde, das ist eine tolle Tradition. Die haben das teilweise bei den Amateurkämpfen, muss das jeder machen, was natürlich die Kämpfe unfassbar in die Länge zieht. Wir haben damals schon mal angeregt, also was ist, wenn ihr die ganzen Leute reinholt in den Ring und die machen alle ihren Waikru, dann hast du dann das Ganze in 10 Minuten abgefrühstückt.
Mhm.
Und dann ist auch der Tradition Genüge getan, finde ich.
Kannst du das?
Nicht mehr, nee.
Ach, konntest du das oder das?
Ja.
Okay.
Aber ich kann es nicht mehr. Ich könnte jetzt Ausschnitte davon noch machen, aber wichtig für uns war, dass die Kämpfer das können. Ich musste das ja nicht können. Ne? Wie gesagt, ich bin ja dann ins Thai-Boxen reingerutscht aus dem Kickboxen. Ich fand das am Anfang eher so ein bisschen, ne? Wie gesagt, ja.
Okay.
Aber mittlerweile finde ich das voll gut.
Du, wir beim Capoeira, ich sag jetzt nicht, wir zwingen, aber das gibt, also ich mache da gar keine Ausnahmen. Natürlich hast du da so Leute, die ziemlich schüchtern sind, ne? Und da ziehen wir einfach durch, diese Tradition. Und
das ist ein Lerneffekt.
Entweder
do or die. Wir hatten mal kurzzeitig überlegt, ob wir es vor jedem Training machen, ne? Ja. Mit den Leuten und so. Das ist dann aber irgendwann später mal wieder verworfen worden.
Gibt es im Luther Livre keine Tradition so? Bestimmt, ne?
Nö.
Meinst du nicht?
Nicht, dass ich wüsste.
Das müsste man mal erforschen. Stefan macht doch gerade da so ein.
Wie gesagt, das ist von einem Architekten entwickelt worden. Ne? Also,
ja.
Ja, und der sich sehr mit Hebelgesetzen, Hebelverhältnissen auskannte und so. Also das ist schon, es gibt vielleicht...
Aber fehlt dir das so? So Tradition so?
Ja, wir sind damals beim Andy Konda angefangen und der hat immer gesagt, ey, wir sind so die Surfer des Kampfsports quasi, ne? Mit den Boardshorts und so. Jeder kommt mit seinen eigenen bunten Klamotten, guckt der Frank Puczynski an mit seinen elendig bunten Spats, die er immer anhat. Schöne Grüße, Frank. Ne?
Auch lang nichts mehr gesehen.
Also lässt dir halt Raum, dich selbst zu entwickeln. Wie gesagt, manche brauchen diese Strukturen, dieses Militärische, die dann so in so Dingen wie Karate oder Taekwondo und dann hast du ihn dann im Kickboxen nicht, das ist dann halt ein Sport. Das ist dann so eine Geschichte, warum ich dann auch, ich habe ja so Berührungen gehabt über Freunde und so mit WT, VC, WC, wie immer, ne, also aus verschiedenen Bereichen, wo ich dann immer gedacht habe, so, ah, komm, ey, Alter, ich will auch schwitzen, wenn ich Sport
mache. Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Aber so ein bisschen so Geschichte so mitnehmen ist immer geil, finde ich. Ich persönlich.
Mittlerweile fand ich es cool. Damals fand ich es eher, ich wollte ballern. Ne?
Ja.
Ne? Das war ist dann
ja
halt so.
Negatives dagegen zu sagen. Ja, Mensch, guck mal hier, sind wir unserem Bildungsauftrag jetzt auch entgegengekommen. Das heißt, die restlichen Wochen in diesem Jahr können wir jetzt wieder schleifen lassen.
Ja.
Wir haben natürlich weitere Projekte, so wie das jetzt hier geplant, dass wir uns immer mal jemanden einladen, wenn einer nicht kann, zum Beispiel aus dem Savat. Oder Savate, Savat ist schwierig, jemanden zu bekommen, dann müssen wir halt selber mal recherchieren. Und dann,
im Savat werden wir dann einfach recherchieren müssen, aber ich glaube, Detlef Thürnau hier vom Muay Thai Bund Deutschland, die haben dann teilweise auch Leute da, die Savat gekämpft haben. Mhm. Müsste man ihn mal anfragen vielleicht.
Ja. Ja. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten geschrieben, unter anderem ein Aikido-Verein aus Dortmund.
Ah, cool.
Mit dem bin ich gerade so ein bisschen in Gesprächen, dass wir auch mal komplett Aikido durchnehmen, weil da habe ich eine Menge immer Anfragen auf Instagram, wann kommt endlich mal eine Folge über Aikido. Mm, mm, mm. Wir beide wissen überhaupt nichts über Aikido, deswegen versuchen wir uns mal da einen einzuladen. Und Aikido ist leichter, glaube ich, hier jemanden zu bekommen als jemanden, weiß nicht, aus dem türkischen Ölring, ne? Wo ich auch mal gerne eine hätte.
Ich habe letztens noch erfahren, hier in Duisburg gibt es tatsächlich
türkisches
Ölringen.
Echt?
Ja. Und wer hat mir das erzählt? Und ich habe mal gesagt, ey, wir haben echt versucht, übers Internet welche zu kriegen. Ja. Und sagt er,
ich habe letztens noch ein Video gesehen in der Türkei. Da haben sie, die haben ja diese schweren Hosen an.
Ja, genau.
Ey, und dann haben die sich erstmal ja komplett, wirklich mit so fetten Kanistern. Und dann hat der wirklich so eine, würde ich sagen, Sonnenblumenöl oder was, einen halben Liter erstmal vorne in den Schritt und hinten in die Kerche rein. Und dann hat der auch richtig innen drin auch nochmal richtig Gas gegeben. Da würde ich jetzt gern wissen, warum. Warum muss der Lüllemann eingeölt werden und die Ritze?
Die Hose hinten? Von innen auch nicht. Ne?
Boah, Alter, wo willst du die Sachen denn lagern? Wie sieht denn da die Trainingstasche aus?
Im Öllager. Da hast du keine Trainingstasche.
Ey, die tropft doch ein Jahr ab,
keine,
die Hose.
Da hast keine Trainingstasche.
Was, ja, aber wo hängst du denn die Hosen hin?
Die hängst du nirgendwo hin. Die bleiben so, wie die sind, ne, in einem Müllbeutel, Alter.
Boah, nee. Und dann ziehst du die wieder an.
Ja, klar.
Kalt.
Du kannst ja vorher noch einen Backofen backen. Und dann riecht das auch noch gut nach Pommes. Ja,
da würde ich gerne mal einen drüber sprechen. Auch hier mongolisches Ringen und so. Solche Sachen. Es gibt noch so viele schöne Sachen auf der Welt. Die wollen wir mal alle.
Ja, wir können ja erstmal noch hier Karate abfrühstücken.
Erstmal das Klassische, ja, ganz klar.
Ja, hier dreifach im Vereinsmeister. Ja.
Dreifach. Ich muss auch noch mal erklären. Dreifach bedeutet nicht dreimal, also jedes Jahr hintereinander, sondern in drei Disziplinen auf einer Veranstaltung den ersten Platz. Kata, Technik, Kumite. Dreifach. Ja? Also nicht dreimal hintereinander. Kann jeder. So viel dazu. wir kommen zum Ende. Ich habe News. Tom Hype.
Ja?
Hat aufgehört.
Womit? Wieso das denn?
Er macht jetzt Bodybuilding.
Ach, guck.
Ist kein Scherz. Habe ich gestern gesehen, die Nachricht. Weil den hatten wir nämlich eingeladen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt erledigt hat, weil er hat aufgehört, er hängt die Boxhandschuhe an den Nagel und startet jetzt eine Bodybuilding-Karriere.
Eine Karriere sogar?
Mhm. Hat er auf seinem Instagram-Account
ja, aber wir haben bekannt gegeben. Wir haben Samstag einen Termin mit dem, ne?
Nee, mit dem anderen.
Ah, okay. Okay.
Mit dem, der die alle trainiert. Ja, hat sich dann, glaube ich, auch erledigt, ne?
Ja, wieso? Der kann ja aus dem Nähkästchen plaudern.
Wenn er Lust hat, ja.
Wir reiten ja auch ständig auf unsere Titel, die wir mal irgendwann in den 80ern, 90ern gemacht haben.
Ja, aber ist auch ein wahnsinniger Schritt, oder?
Ja, weiß ich nicht.
Von King of the Streets zu Bodybuilding?
Muss man gucken, dann wird er seinen Grund haben.
Ja, natürlich, jeder hat seine Gründe, aber...
Aber vielleicht eine Verletzung oder was, vielleicht hat der Arzt festgestellt, wenn du noch ein paar vom Kopf kriegst, dann kannst du keinen Satz mehr gerade aussprechen, keine Ahnung.
Kann auch sein.
Aber naja, der hat das ja jetzt ein paar Jahre gemacht. Ne? Ja. Das ist ja auch eine verschleißende Sportart, natürlich, sind wir mal ehrlich. Ne?
Gar keine Frage.
Und Eisen haut ja nicht zurück. Ne?
Ja, aber wie gesagt, Tom, melde dich mal. Ich schreibe dich nochmal an, weil da würde ich doch schon gern, können wir wirklich mal einladen. Wissen, welche Beweggründe dahinter stecken und ne? So viele Fragen.
So viele Fragen.
Wir kommen zu den Empfehlungen. Hast du Empfehlungen? Ich habe heute eine Menge Empfehlungen.
Du hast eine Menge Empfehlungen? Mhm. Dann fangen wir an.
Also unter anderem den Podcast von Petra Frührich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Petra Frührich Talks nennt sich der Podcast.
Aha.
Und zwar gibt es eine Folge mit Dr. Christian Schubert. Ich glaube, beide kommen aus Österreich, wie wir mit der Kraft der Psyche unser Immunsystem helfen können. Da sind unheimlich gute Folgen bei.
Ah, okay.
Auch sehr kurzweilig. Meistens sind die so 40, 50 Minuten lang. Hört euch die an. Also ist wirklich schön. Vor allem, das war eine super interessante Folge mit diesem, was die Psyche mit dem Immunsystem anstellt und wie sehr ihr euch da so ein bisschen anders einstellen könnt. Sehr hilfreiche Tipps. Wirklich sehr, sehr interessant. Hört einfach mal rein.
Das hört sich gut an.
Ne? Dann kennst du Brother Degge oder Brother Dake oder so? Ich habe vor einer Woche schmerzhafterweise festgestellt, dass der im März letzten Jahres verstorben ist. Und zwar ist das ein Psychedelic South Folk-Sänger, also der macht dieses Gothic, dieses Gothic Country, also so Western-Musik, ja. Aber so auf Deep Blues, also so auf Blues,
ja.
Wird dir gefallen.
Ja.
Vielleicht kennt der ein oder andere diesen Song, der wurde bei Django im Soundtrack mit aufgenommen.
Django
von Quentin Tarantino mit Jamie Foxx. Too Old to Die Young, richtig geiler Song und von der Musik bin ich mal so wieder so auf so alte Spiele zurückgeswitcht und das ist meine zweite Empfehlung. Also die erste Empfehlung ist mal Brother Dege, D-E-G-E, Brother. Gebt da mal einfach ein, was Spotify hört euch an, ist wirklich ganz gut.
Mhm.
Und was machst du, wenn du dich so entspannst? Kommst von der Arbeit,
ja.
Hast Sport fertig, bist ja. Zu Hause, was machst du dann?
Masturbieren.
Danach.
Danach. Die ganze Sauerei erstmal wegmachen.
Danach.
Was rede ich hier überhaupt? Ich lese.
Du liest, okay. Das ist, guck mal, so unterschiedlich sind sein. Ich entspanne mich momentan, indem ich reite.
Ist ja auch wieder so eine Sauerei.
Nee. Es gibt ein altes Spiel von Rockstar, Leute. Du zockst ja nicht, ne?
Nee.
Red Dead Redemption 2.
Ah, das kenne ich aber.
Ist von den Machern
Cowboys.
Von GTA. Genau.
Cowboys.
Und online ist das der absolute Bringer. Und jetzt ist das so, dass ich abends, dann meistens, nicht jeden Abend, aber dann sitze ich dann abends, schwinge mich auf mein Pferd und dann reite ich durch die Prärie. Ganz locker im Galopp. Und dann bleibe ich mal stehen, gucke so den Canyon runter und reite dann in die nächste Stadt. Und jetzt...
Da gibt es Theater.
Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, du kannst ja deinen eigenen Trupp bilden.
Hm.
Und,
eigene Posse?
Und zusammen mit meinem Sohn, da komme ich gleich auch noch dazu, mit der Posse. Und zusammen mit meinem Sohn reiten wir dann in die Stadt. Dann gehen wir ins Saloon rein.
Und macht Ärger.
Ziehen uns ein Bier oder ein Whisky. Und dann machen wir Ärger. Und dann geht es so lang, bis wir ein Kopfgeld haben, was sehr, sehr schnell ist. Schießen da die halbe Stadt zusammen und dann reiten wir weg. Und das ist so extrem entspannt, weil die Mucke dabei ist so richtig so Ennio Morricone mäßig.
Ennio Morricone.
Richtig geil. Die Sounds sind richtig geil. Also ich kann da, und die Grafik, ich kann da wirklich so richtig, ich komme dann so richtig runter. Für mich das allerbeste Spiel, was es überhaupt auf dieser Welt gibt. Und jetzt gibt es da die Möglichkeit, einen Trupp aufzustellen. Das heißt, wenn Leute auf der Xbox dieses Spiel haben, sagt mir Bescheid, nicht jeder kommt bei uns in den Trupp rein, aber wir brauchen, um Fehde gegen andere Online-Spieler zu machen, ja, brauchen wir noch ein paar gute Outlaws, ein paar Gesetzlose. Ich habe mir übrigens ein Poncho zugelegt.
Ein Poncho?
Ja, und ich muss jetzt noch bis Rang 25 spielen, dann hole ich mir so ein Sombrero. Mein Sohn hat hier so zwei Patronengurte rum. Ist richtig geil. Du kannst dir die Klamotten aussuchen in Farben und dein eigenes Pferd, weißt du.
Ich würde ja so ein Clint Eastwood-Ding machen.
Hab ich ja. Ich habe jetzt gerade diesen Clint Eastwood-Hut, der ja richtig geil ist.
Ja.
Ne? Diesen schönen flachen, schön tief gezogen.
Genau.
Ah, wunderbar. Ja. Krieg Gänsehaut. Ja. Also, das ist momentan so, wie ich so ein bisschen entspannen kann.
Ja? Guck mal. Ja.
Ne, ansonsten habe ich keine Empfehlung mehr.
Ich gucke gerade Dexter.
Die alten Staffeln?
Alten Staffeln, ja.
Hast du die noch nie geguckt?
Nee, ich bin jetzt bei Staffel 3. Ich muss aber feststellen, hat viele Schwächen.
Ja?
Viele Schwächen.
Ja, okay, irgendwann wiederholt es sich, aber ich sagte
jetzt... Er hat viele Schwächen so, warum, wenn die den noch nicht erwischt, warum die den noch nicht erwischt haben. Der ist ja, also da sind so viele Dinge, wo ich sage so, okay, Alter, jetzt haben sie dich auf jeden Fall.
Ja, ne? Und dann kommt er wieder davon.
Nee, weil dann kommen die gar nicht auf die Idee, zum Beispiel diese, wo er diese Bluttropfen gesammelt hat.
Ja.
Die hat er ja zu Hause immer ohne Handschuh angepackt. Da sind Fingerabdrücke drauf.
Da habe ich noch gar nicht so nachgedacht.
Ja, ich aber. Da kommt der Ermittler in mir durch.
Ja gut, aber wenn sie die Bluttropfen bei ihm zu Hause finden, dann hat sie halt eh erledigt.
Ja, ein so Typ hat die geklaut.
Ja.
Aber er untersucht die ja und dann müssen ja seine Fingerabdrücke drauf.
Also ich kann dir sagen, das Ende ist richtig geil.
Also von der letzten Staffel oder was?
Von der letzten Staffel und jetzt letztes Jahr ist die endgültige Staffel abgeschlossen worden. Für die Dexter damals verfolgt haben, ist 2023 oder 2024 kam die letzte Staffel raus, New Blood heißt die. Und der ist ja dann, darf ich dir jetzt gar nicht sagen. Also
nicht spoilern.
Also da geht es wirklich zu Ende.
Also auf jeden Fall fand ich jetzt so, also ich hatte da damals mal im Free TV mal angefangen, jetzt weiß ich, warum ich nicht weitergeguckt habe. Ja, aber gut, jetzt will ich natürlich.
Aber könntest du dich auch so ein bisschen da reinversetzen?
Nein.
Nee, könntest nicht mehr. Nee. Könntest nicht bringen?
Also wenn jetzt einer hier, weiß ich nicht, sich an meiner Familie vergreifen würde, dann schon. Ja.
Aber du könntest nicht jedes Wochenende mal rum.
Ja, aber ich würde ihn nicht einfach nur so, der wird schon leiden.
Ja, ja, aber auch einfallsreich, wie er so den Raum so erstmal auslegt, ne, mit Frischhaltefolie und so, ne?
Ja, das ist schon cool, ja. Also wenn er keine Spuren hinterlassen willst, aber ich frage mich natürlich, wo er die ganze Folie entsorgt.
Du, ich weiß, es gibt nicht so Tests, ne, aber ich würde wirklich, nicht, dass ich solche Gedanken habe, aber ich würde wirklich mal so einen Test machen mit so Forensikern, ob die herausfinden können, ob ich jemanden oder ob Rückschlüsse zurückführen, ob ich jemanden umgebracht habe. Weißt du, was ich meine?
DNA-mäßig oder
was? Ja, ob ich vielleicht, ich habe so zwei Ideen, wie ich eventuell mit einem, in Anführungszeichen, perfekten Mord davonkommen würde, das werde ich jetzt hier nicht sagen. Aber ich würde mal gern wissen, ob die dahinter kommen würden. Kannst ja jetzt nicht hier in Polizeirevier Bur hingehen und sagen, hör mal, ich habe vor, würdet ihr das schaffen?
Es hat ja dieser Polizist hier in Gelsenkirchen seine Frau, mutmaßlich seine Frau umgebracht.
Ist das raus?
Das ist nicht raus. Deshalb sage ich ja mutmaßlich.
Ach so, okay.
Ne?
Ja, das habe ich nämlich.
Und dann haben die dem bis heute nicht nachweisen können.
Ja.
Also dann hat er schon, und der kommt aus der Branche.
Ja.
Also ich sag mal so, wenn er alles, also der hat ja jetzt überall mit, alles mit Folie ausgelegt, was ja geil ist. Er hat da ungefähr, weiß ich nicht, 2 Doppelzentner Folie verbraucht. Ne? Also erstmal sag ich mir, was macht er mit der Folie?
Verbrennen?
Sieht man in dem Film aber nicht. Ne?
Nee, nee.
Man, der sieht nur, wie man die kleinen Säcke Leichen entsorgt. Ne? Wo ich mir natürlich denke, wieso packt er die Leichen in den Plastiksack,
ja,
wo die kaum vor Wesen drehen? Weißt du, und packt die dann in, das macht doch alles gar keinen Sinn.
Ja, ja. Du darfst mit mir zum Beispiel keine Filme gucken.
Warum?
Weil ich finde immer irgendwo, wo ich sage,
ich weiß.
Meine
du
Frau,
hast eine gute Beobachtungsgabe.
Meine Frau, wenn ich mich hinsetze und die gucken einen Film, sagt sie, ey, halt die Fresse.
Halt einfach die Schnauze.
Ich will den Film sehen. Und ja, komm, ey, ich schwöre dir, jede 5 Minuten könnte ich sagen, warum macht, das ist, ne?
Ja.
Also ich finde da immer was.
Gut. Also Dexter, ist auch keine Empfehlung.
Sons of Anarchy schon gesehen?
Ich habe damals mal eine Staffel gesehen, ja.
Auch nicht reingekommen?
Ich fand die für Rocker sahen die alle zu sauber aus.
Okay, und was ist mit Breaking Bad? Das ist ja für mich die Serie überhaupt.
Habe ich angefangen mit meiner Tochter, die hat dann in Englisch geguckt damals.
Ja.
Ne? Habe ich kaum die Hälfte verstanden. Ne?
Ja, dann guck in Deutsch.
Ja, ist nicht mein Thema.
Boah.
Ist nicht mein Thema.
Also für mich die absolute
Und wenn ich auch Serie. Schon mal gucke, ne? 5 Staffeln, habe ich gar keinen Bock drauf.
Ja.
Ne? Das ist mir zu langwierig alles.
Ja, vor allem, wenn eine Folge über eine Stunde geht.
Ja. Also
deswegen finde ich Breaking Bad so optimal, weil in der ersten Folge wird sofort alles erzählt, es kommt direkt zur Sache und es endet mit einem Cliffhanger und du hast Bock auf die zweite. Und wenn mir Leute irgendwelche Serien vorschlagen und die sagen, guck dir erstmal bis zur zweiten Staffel, dann wird es spannend. Nee, Alter, ich quäle mich nicht 2 Staffeln.
Also ähnlich war es ja bei Game of Thrones oder was. Dann hab ich die ersten,
Game of Thrones war gut.
Ersten 2 Folgen geguckt und hab so gedacht, was ist das für ein Dreck. Ne? Ey, das ist die beste Serie der Welt hier und also gehypt, ne?
Bruder fick Schwester und so.
Ne? Ja, so gesagt, so, ey, also, ne? Und ja, aber dann irgendwann hat man sich so reingesneakt. Ne? Mhm. Also, ich versuche halt nochmal, hab dann nochmal angefangen, hab dann nochmal angefangen, ich glaube 3 oder 4 Mal angefangen. Ne?
Naja.
Ich bin halt nicht so fernsehaddicted.
Ja, ist doch nicht schlimm.
Ja.
Ich habe jetzt übrigens das Buch durch.
Welches?
Das mit dem Finanz.
Ja. ETFs.
Ja, unter anderem auch.
Gut erklärt übrigens von dem Dude.
Aber du musst mir mal in einer ruhigen Minute hier dieses MSCI oder so.
MSCI World.
Muss mir mal erklären.
Ja.
Da blick ich noch nicht durch. Ja, Leute, wir wollen euch auch nicht länger auf die vom Bumsen abhalten hier. Ich weiß ja nicht, was ihr heute am Sonntag so macht.
Am Sonntagmorgen, ne?
Am Sonntagmorgen dann hört oder seht.
Auf dem Laufband, ne?
Ja. Habt einen geilen Tag.
Ja.
Geile Nacht, morgen Mittag.
Ich hoffe, wir konnten euren Geist ein bisschen erhellen und ihr habt Spaß gehabt.
Ja. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder zu gewohnter Zeit.
Ja.
Peace, God.
Ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.